Herzlich willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreativer Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
Creating ideas and driving innovations. FKA.
Willkommen zur ersten Podcast-Episode im neuen Jahr. Wir starten direkt mit einem spannenden Projekt, welches die FKA im Auftrag von European Aluminium durchgeführt hat. Und zwar ist seit der Änderung der Verordnung über die Gewichte und Abmessungen von Lkw, die im September 2020 in Kraft getreten ist, das Thema Leichtbau noch stärker in den Fokus gerückt. Und daher hat sich European Aluminium gemeinsam mit der FKA und in Kooperation mit Volvo Trucks überlegt, wie man einen Lkw noch leichter gestalten kann. Dabei soll der Lkw natürlich weiterhin genauso sicher für die Insassen bleiben wie zuvor. Gar nicht so einfach, das ganze Thema, aber unser heutiger Gast Michael wird uns das Ganze genauer erklären. Michael Hamacher war schon mal hier zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Für alle, die jetzt vielleicht die Podcast-Episode 28 noch nicht gehört haben, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Ja, hallo zusammen und danke, Kerstin, für die erneute Einladung zum FKA Mobility Podcast. Mein Name ist Michael Hamacher und ich arbeite als Lead Expert Vehicle Safety in Vulnerable Road User Protection im Bereich Vehicle Concepts, Body und Interior der FKA. Das heißt also, ich verantworte alle Themen rund um die Fahrzeugsicherheit, worauf ich ja auch schon im letzten Jahr in der Folge 28 des FKA Mobility Podcasts eingegangen bin. Damals ging es um das EU-Projekt OSCAR. Beim heutigen Projekt geht es allerdings nicht um Fahrzeugsicherheit, sondern um das Thema Leichtbau und genauer gesagt um ein Lkw-Leichtbau-Türkonzept aus Aluminium.
Okay, dann starten wir mal ganz vorne bei dem Projekt. Was war denn die Idee hinter der ganzen Sache?
Ja, du hast es ja schon erwähnt, Auftraggeber für das Projekt war European Aluminium, das ist der Interessensverband der europäischen Aluminiumindustrie. Und wie du auch schon gesagt hattest, war eigentlich die Motivation für das Projekt, dass sich Änderungen ergeben haben bei der Verordnung über die Gewichte und Abmessungen von Lkw, die jetzt auch mittlerweile seit dem 1. September 2020 gilt, wodurch nun längere Fahrerhäuser für Sattelzugmaschinen zugelassen sind, wobei die Länge des Trailers dann gleich bleibt, aber natürlich die Gesamtlänge des ganzen Gespanns zunimmt. Durch diese Änderungen erhofft man sich eigentlich Verbesserungen sowohl bei der Aerodynamik als auch bei der Sicht und der Crashsicherheit. Das war so ein bisschen die Motivation, einmal auch für die Verordnung, einmal auch für unser Projekt. Da aber gleichzeitig dann auch trotz dieser Längenzunahme das zulässige Gesamtgewicht gleich bleibt, war generell davon auszugehen, dass der Leichtbau und auch der Einsatz alternativer Materialien auch im kostensensiblen Nutzfahrzeugbereich noch stärker in den Fokus rücken werden. Und die Idee war halt, dass mit diesem Projekt aufgezeigt werden sollte, welche Vorteile und welches Leichtbaupotenzial der Einsatz von Aluminium in einer Sattelzugmaschine bieten kann. Dabei gab es einige Randbedingungen, da jetzt in dem Interessensverband der Aluminiumindustrie verschiedene Industrien zusammengefasst sind, also die sowohl Blech, Strangpress als auch Gusskomponenten produzieren, war eine Randbedingung, dass alle drei Arten, also die Blech-, Strangpress- und Gusskomponenten, in diesem Projekt adressiert und beinhaltet sein sollten. Bei Blech- und Gusskomponenten ist, glaube ich, für jeden klar. Bei Strangpressen geht es eigentlich darum, dass Material durch eine Öffnung einer Matrize gedrückt wird und somit eigentlich Profile mit komplexen Geometrien hergestellt werden können. Man kennt das vielleicht von Fensterrahmen, diese geraden Profile mit diesen doch komplexen Geometrien, das sind eigentlich klassische Extrusions- oder Strangpressprofile. Der Ausgangspunkt für das Projekt war dann eigentlich ein erster Workshop mit verschiedenen europäischen Truck-OEMs zu dem Zeitpunkt noch und natürlich Vertretern der Aluminiumindustrie, die jetzt allesamt Mitglieder bei European Aluminium waren. Und in diesem Workshop sollte also ein relevantes Demonstrationsbauteil ausgewählt werden. Und letztendlich wurde dann die Tür der Fahrerkabine für die weiteren Untersuchungen im Projekt ausgewählt.
Warum habt ihr euch für die Tür entschieden? Was waren da die Hintergründe?
Ja, dafür gab es mehrere Gründe. Also zum einen muss man sagen, ist die Kabinentür natürlich ein Anbauteil und kann somit auch als Aluminium-Leichtbaulösung gut in derzeitige in Stahl ausgeführte LKW-Kabinen integriert werden. Das heißt, wenn man hier ein neues Türkonzept entwirft, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass man die aktuelle Kabinenbauweise ändern oder neu auslegen muss und kann auch so relativ kurzfristig dieses Türkonzept in bestehenden Fahrzeugmodellen einsetzen. Darüber hinaus hat die Tür generell hohe Steifigkeitsanforderungen, die aber für alle OEMs ähnlich definiert sind und somit auch eine breite Anwendung finden können, wenn sie im Türkonzept so umgesetzt und adressiert werden. Und die Tür ermöglicht eigentlich eine sinnvolle Implementierung von sowohl Aluminiumblech, Strangpress als auch Gusskomponenten, wie ja im Projekt gefordert war, was ich eben erwähnt hatte. Somit ist eigentlich insgesamt die Kabinentür zur Demonstration und Umsetzung des Leichtbaupotenzials von Aluminium eigentlich ideal geeignet. Zudem war es für uns als FKA, war die Wahl der Kabinentür durch das Projektkonsortium ebenfalls vorteilhaft, da wir in Bezug auf Pkw-Fahrzeugtüren schon über sehr viel Erfahrung verfügen, sei es vom Benchmarking bis hin zur simulativen Strukturauslegung, was wir natürlich im Rahmen des Projekts sehr gut nutzen konnten.
Ich denke, die Randbedingungen sind klar und warum ihr euch für die Tür entschieden habt. Wie seid ihr dann vorgegangen?
Ja, zunächst muss ich vielleicht erwähnen, dass aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel Vertraulichkeit oder auch IP-Rechte in Bezug auf die Nutzung von Referenzdaten, die natürlich für so eine Konzeptentwicklung einer Aluminiumkabinentür benötigt werden, eine Fortführung des Projekts, also mit mehreren LKW-OEMs, leider nicht möglich war. So mussten wir die Arbeit schließlich in Zusammenarbeit mit nur einem OEM fortführen. Das war, wie du schon bereits erwähnt hattest, dann Volvo Trucks. Und als Ausgangsbasis für die Arbeiten braucht es natürlich dann eine gewisse Referenz. In dem Falle die Tür des Volvo FH, das ist die Sattelzugmaschine von Volvo für den Fernverkehr. Für dieses Modell haben wir halt dann die Referenzkonstruktionsdaten, also man nennt das dann auch in der Fachsprache CAD-Modell, und auch das Simulationsmodell der aktuellen Stahlserientür bekommen, zusammen mit Lastfällen, die wir zur Türauslegung berücksichtigen sollten. Da gibt es eigentlich zwei Gruppen von Lastfällen. Die erste Gruppe sind Lastfälle, die die Hauptstruktur der Tür belasten, also quasi die Tür ganzheitlich belasten. Hier gibt es zu nennen Türabsenkungen, also das ist ein Lastfall, wo eigentlich die offene Tür im hinteren Bereich, also da, wo das Schloss sitzt, nach unten gedrückt wird. Dann gibt es den Lastfall Begehen der Tür. Das ist ein Lastfall, wo die Kabine nach vorn gekippt ist und jemand dann auf der Tür steht. Und das Gleiche gibt es auch nochmal als Sitzen auf der Tür. Das simuliert eigentlich den Fall, wo die Kabine ebenfalls gekippt ist, aber dann zum Beispiel in einer Werkstatt ein Monteur hier bei gekippter Kabine auf der Tür sitzt. Und dann ein klassischer Türfall, das ist Überöffnen der Tür. Das kann dadurch passieren, dass zum Beispiel beim Kippen des Fahrerhauses nach vorne die Tür sich öffnet und dann ziemlich heftig nach unten schlägt. Oder auch, dass Wind die Tür erfasst und entsprechend hier zu einem Misuse oder zu einem überöffnenden Lastfall der Tür führt. Das sind Dinge, die also die Gesamtstruktur betreffen. Dann gab es auch noch zwei Lastfälle, die hauptsächlich den Rahmenbereich der Tür und dessen Steifigkeit adressieren, was gerade bei Aluminiumtüren eigentlich dann eine hohe Herausforderung darstellt. Ja, die Randbedingungen für das Aluminiumtürkonzept waren dann auch Volvo-seitig, dass wir zu einem die geometrischen Randbedingungen der Stahlserientür und natürlich auch die Belastungsanforderungen einhalten sollten mit dem Aluminiumtürkonzept. Also das Aluminiumtürkonzept im Prinzip kompatibel zur derzeitigen Tür bzw. zur derzeitigen LKW-Kabine sein sollte. Da bedingt natürlich die geometrische Randbedingung, dass wir halt so uns an die Geometrie der Stahlserientür halten, dass sie halt auch problemlos in die bestehende Kabine eingebaut werden könnte. Das war so eine wichtige Randbedingung.
Das heißt, ihr habt von Anfang an mit Volvo Trucks zusammengearbeitet und die Tür des Volvo FH als Referenztür genommen. Wie ging es dann weiter?
Das Vorgehen dann in der Studie gliedert sich eigentlich in mehrere Schritte. Angefangen hat die Konzeptphase eigentlich mit einem Kick-Off-Meeting bei Volvo Trucks in Lyon. Hier haben sowohl Volvo-Mitarbeiter als auch Vertreter der Aluminiumindustrie teilgenommen. Und Ziel dieses Kick-Off-Meetings war einmal die Stahlserien oder die Stahlreferenztür vorzustellen und natürlich die ganzen Randbedingungen, die ich genannt hatte, wie die Kompatibilität des Türkonzepts zur aktuellen Fahrerkabine des Volvo FH festzulegen. Und darüber hinaus wurde dann auch ein Mindestziel für die Gewichtsreduzierung definiert von 30%. Das heißt, das Aluminium-Türkonzept sollte 30% leichter sein als die bestehende Stahlserientür. Ausgehend von diesem Kickoff-Meeting und den dort festgelegten Randbedingungen haben wir dann die Stahlreferenztür analysiert. Das heißt, wir haben also Simulation mit dem Referenz-FEM-Modell unter Berücksichtigung der vorgegebenen Lastfälle durchgeführt. Also FEM steht hier für finite Elemente-Methode. Das ist halt eine Methode, wo die Tür in ganz viele kleine Elemente zerlegt wird, mit denen man dann die Spannungen und Verformungen der Tür berechnen kann und die quasi dann diese Ergebnisse dann die Anforderungen festlegen, die das neue Aluminiumtürkonzept dann auch erfüllen muss. Nach dieser Analyse der Stahlreferenztür erfolgte dann die Entwicklung des neuen Türkonzepts. Da muss man sagen, es ist ein iterativer Designprozess gewesen, unter Einsatz verschiedener Optimierungstools, die man halt zur Verfügung hat, wenn man halt diese finite Elemente-Simulationen macht. Und darüber hinaus war es natürlich auch erforderlich, die gegebenen Package-Randbedingungen, also zum Beispiel die Position und Ausdehnung der Fenster- und Türöffnungsmechanismen zu berücksichtigen, dass man halt weiß, wo halt jetzt eigentlich in dem Konzept Strukturen und Material verlaufen kann und wo nicht. Also das war auch eine wichtige Randbedingung, dass man diese bestehenden Package-Randbedingungen einhält. Diese Daten waren auch entsprechend dann in diesem CAD-Modell hinterlegt, von dem ich eingangs gesprochen habe, und standen uns zur Verfügung. Ein Ausgangspunkt war eigentlich dann die Definition von Designräumen für eine Topologieoptimierung. Das heißt, vorzugeben für diesen Optimierungsprozess, wo überhaupt theoretisch Material für Struktur verfügbar ist. Natürlich auf Basis der Außengeometrie, der Referenztür. Das heißt, die war klar. Aber innerhalb dieser Geometrie und unter Berücksichtigung der Package-Randbedingungen haben wir dann Bereiche festgelegt, wo theoretisch Material sein kann, welche dann in der Optimierung berücksichtigt werden. Ziel natürlich einer solchen Topologieoptimierung ist, eine gewichtsoptimierte Struktur abzuleiten, bei der also Material, das zur Erfüllung der Anforderungen nicht notwendig ist, auch entsprechend weggelassen wird. Das heißt, man bekommt am Ende einen Designvorschlag seitens der Optimierungssoftware, die einem genau zeigt, wo Material wichtig ist und wo Material weggelassen werden kann. Das war so die erste Grundidee, um das Konzept auszuarbeiten. Kombiniert eigentlich mit der Idee oder unserem grundlegenden Plan, dass wir Guss- und Strangpresskomponenten so kombinieren wollten, dass sich eine starre Verstärkungsstruktur innerhalb der gegebenen Geometrie des Innendecks ergibt. Genauer gesagt sah das Konzept vor, dass die Türträger, also zum Beispiel der Aufprallträger oder auch Seitenaufprallträger genannt und auch die innere und der innere Brüstungsträger, das ist der Träger, der oben an der Brüstung der Tür sitzt, so quasi da, wo die Fensterscheibe rauskommt, dass das Aluminium-Strangpressprofile sind. In dem Bild der Tür, das im Rahmen des Grußvideos zu diesem Podcast gezeigt wird, sind diese Bauteile in Blau hervorgehoben, während die Verstärkungen im vorderen und hinteren Bereich, also im Scharnier- und Schlossbereich, im Konzept als Aluminium-Gussteile realisiert wurden. Die sind in der besagten Abbildung in Grün dargestellt. Die Ausarbeitung dieses Konzepts erfolgt dann in mehreren Iterationsschritten. Dazu gehört die Berücksichtigung natürlich von Fertigungsrandbedingungen. Das heißt, die Bauteile, die wir entwickelt haben, wurden auch gleichzeitig überprüft hinsichtlich ihrer Fertigung oder Fertigbarkeit und auch entsprechend optimiert. Und es wurde auch ein entsprechendes Fügekonzept erarbeitet. Insgesamt umfasst das Aluminium-Türkonzept 5 völlig neu gestaltete und auch fertigungsgerecht ausgelegte Komponenten. Dazu zählen also 3 Gussverstärkungen mit integrierten Verstärkungsrippen und 2 stranggepresste Träger mit einer kreuzförmigen inneren Rippenstruktur. Also die Bauteile, die ich jetzt auch eingangs erwähnt hatte. Alle übrigen Bauteile, welche allesamt Blechbauteile sind, ja, waren sogenannte Carryover-Parts. Das heißt, hier wird das Material von Stahl zu Aluminium gewechselt und die Dicke entsprechend angepasst. Nur im Fall des Innendecks wurden noch einige Radien zur besseren Umformbarkeit vergrößert und auch leichte geometrische Änderungen zur Einpassung des neuen inneren Brüstungsträgers vorgenommen. Zusätzlich zu den Optimierungsschritt, den ich eingangs erwähnt habe, gab es in jedem Iterationsschritt auch eine sogenannte Blechdickenoptimierung mittels einer speziellen Software. Hier wird eigentlich für jede relevante Komponente oder jedes relevante Bauteil ein Intervall definiert, welches die obere und untere Grenze vorgibt, die bei der Optimierung berücksichtigt werden soll in Bezug auf die Dicke. Und die Dickenwerte, die also schließlich bei dieser Optimierung rauskommen und jedem Bauteil zugeordnet werden, müssen innerhalb dieser Intervalle liegen und natürlich gleichzeitig auch das definierte Gesamtgewichtsziel erfüllen. Ziel dieser Optimierungsläufe ist dann letztendlich, die Türsteifigkeit in Bezug auf die betrachteten Lastfälle und das angestrebte Gewichtsziel zu maximieren. Das heißt also maximale Steifigkeit bei möglichst geringem Gewicht.
Also ganz schön viele Punkte, die bei der Bearbeitung beachtet werden mussten, um den ganzen Randbedingungen auch gerecht zu werden. Was sind denn die Ergebnisse, die nach der ganzen Arbeit herausgekommen sind?
Die Ergebnisse waren durchweg positiv. Also durch die Verwendung von Guss- und Strangpresskomponenten war eine Teilreduzierung im Vergleich zur Referenztür möglich. Bei den Gussverstärkungen vorne, oben und unten wurden insgesamt 5 Stahlteile der Referenztür ersetzt. Das wurde dadurch erreicht, dass oben die Verstärkungen im oberen Scharnierbereich, auch die Aufprallträgeraufnahme und die Aufnahme des inneren Brüstungsträgers zu einem Bauteil zusammengefasst wurden. Das ist also das Bauteil, das grüne Bauteil vorne, oben in der Türdarstellung. Aber auch auf der anderen Seite zur Verstärkung des Schlosses und des hinteren Türrahmenbereichs wurde eine maximale Bauteilintegration erzielt, indem man eine einteilige Gusskonstruktion hier vorgesehen hat, die dann auch die Aufnahmen für den Aufprallträger und den inneren Brüstungsträger an dieser Seite umfasst und somit 2 Stahlteile der Referenztür ersetzen konnte. Und letztendlich der innere Brüstungsträger ersetzte auch 2 Stahlteile der Referenztür, sodass insgesamt also die Teileanzahl deutlich reduziert werden konnte. Also bezüglich der Lastfälle und der Gewichtsreduzierung muss man festhalten, dass das Aluminiumtürkonzept bei allen betrachteten Lastfällen besser als die Referenztür aus Stahl abschneidet und während es im Vergleich zu den entsprechenden Referenzkomponenten eine Gewichtsreduzierung von mehr als 40% erzielt, also deutlich über dem, was ursprünglich gefordert war. Hier muss man vielleicht nochmal, was die Lastfälle angeht, unterscheiden zwischen den Lastfällen, die die Hauptstruktur der Tür belasten, also die Lastfälle, die ich auch eingangs erwähnt hatte. Hier fallen die Verformungen der Aluminiumtür im Vergleich zur Referenztür aus Stahl deutlich geringer aus. Das heißt, hier ist die Performance wesentlich besser im Vergleich zur Stahltür. Bei den Lastfällen, die hauptsächlich den Rahmenbereich adressieren, das hatte ich ja schon erwähnt, dass das eigentlich die Lastfälle sind, die bei Aluminiumtüren die größte Herausforderung darstellen. Hier liegen die maximalen Verformungen des Aluminiumkonzepts immer noch leicht unter dem Wert der Referenztür. Also hier wurden alle Performance-Anforderungen erreicht und auch teils deutlich überschritten, sodass man hier von der Steifigkeit absolut konkurrenzfähig war und das natürlich bei den bereits erwähnten 40% Gewichtsreduzierung. Zu der Gewichtsbilanz vielleicht auch noch ein Wort. Die berücksichtigen hier nicht, die genannten 40% berücksichtigen nicht die gesamte Türbaugruppe, da einige Anbauteile bei der Neukonstruktion nicht berücksichtigt wurden, wie zum Beispiel Scharniere, Schloss, Fensterführungen, der Fenstermechanismus, aber auch das Türmodul und die äußere Türverlängerung. Um die Liste mal vielleicht ganz kurz durchzugehen, also bei Scharnieren, Schloss und Fenstermechanismus, da war es einfach, da blieben die Komponenten einfach erstmal gleich, weil das halt ja, entsprechende Zukaufteile auch sind. Die äußere Türverlängerung, also der Bereich der Tür, der die Tür nach unten verlängert, bis in den Bereich zwischen Kotflügel und Frontscheinwerfer, also bis oberhalb der ersten Trittstufe beim LKW. Dieser war bei der Referenztür bereits aus Aluminium gefertigt und somit also jetzt nicht entsprechend substituierbar. Hier muss man aber auch sagen, dass dieses Bauteil aus fertigungslogistischen Gründen ohnehin ein separates Bauteil ist und somit auch nicht Teil der Neuauslegung war und auch nicht Teil der Gewichtsbilanz. Die Fensterführungen würden theoretisch auch nochmal zusätzliches Leichtbaupotenzial bieten, wenn sie aus Aluminium gefertigt wären. Das wurde aber jetzt hier im Rahmen des Projekts nicht gemacht. Das gleiche gilt für das Türmodul, also das ist das Bauteil, das zentral am Innenblech befestigt ist. Hier werden zum Beispiel die Lautsprecher befestigt oder andere Dinge des Interiors. Dieses Türmodul wäre bei einer klassischen Auslegung als Carryover-Teil, also ein Teil aus Aluminium in angepasster Dicke, was wir in den Simulationen ohnehin schon so berücksichtigt hatten, könnte vom Bauteilgewicht her nochmal halbiert werden. Und würde man das Aluminium-Türmodul auch noch in die Gewichtsbilanz einrechnen, so gäbe sich eine Gewichtsreduktion von sogar 42%.
Ja, die Ergebnisse zeigen ja deutlich, dass das Projekt auch ein Erfolg war. Und jetzt interessiert uns natürlich, ist das Design auch so anwendbar für die Produktion von LKWs in der Zukunft? Kann man die Tür so verwenden?
Ja, da die Tür ein Anbauteil ist, ließ sich das Design aufgrund der bereits erwähnten Randbedingungen schon jetzt für das derzeitige LKW-Modell anwenden. Erste Kostenbetrachtungen hierzu wurden auch schon im Projekt gemacht. das Konzept also weitestgehend unabhängig von der Bauweise der Fahrerkabine ist, ist es natürlich auch zukünftig anwendbar. Mit Blick auf die Zukunft ergeben sich sogar weitere Potenziale. Also im vorliegenden Fall waren wir ja stark an die Randbedingungen der bestehenden Serientür gebunden. Und wenn wir jetzt im Fall einer Neuauslegung der Fahrerkabine entsprechend auch mehr Freiheiten in Bezug auf die Tür erzielen könnten oder bekommen würden, dann könnte man das Design natürlich von Anfang an und somit auch ganzheitlicher hinsichtlich des Einsatzes von Aluminium auslegen. Und dadurch ließe sich bestimmt nochmal das Leichtbaupotenzial steigern, sodass wir eigentlich bei einer zukünftigen Anwendung nochmal von einem höheren Leichtbaupotenzial ausgehen können.
Diese Ergebnisse und noch viele weitere sind ja auch in einer Studie veröffentlicht worden und der Short Report ist online zugänglich für alle. Die Seite verlinken wir euch hier in den Shownotes, sodass ihr da auch nochmal nachlesen könnt.
Ja, in diesem Short Report sind auch nochmal deutlich mehr Details und auch mehr Abbildungen zu finden, was sicherlich das Verständnis für das ganze Konzept steigern wird und sicherlich auch hilfreich ist, um ja, diese einzelnen Schritte, die ich genannt hatte, nachzuvollziehen.
Genau, also schaut da gerne einmal rein. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch an Michael wenden. Danke, Michael, dass du heute wieder hier im Podcast zu Gast warst und uns das Thema des Leichtbaus im LKW etwas näher gebracht hast.
Ja, danke auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Creating Ideas and Driving Innovations. FKR.